Medienforum Münster.
Besser leben, das arbeitskritische Magazin.
Guten Abend, ich bin Peter Busfeld. In der Technik bedient die Regler Klaus Blödow. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie und ich begrüße euch zur zweiten Sonderausgabe unseres arbeitskritischen Magazins zum Themenfeld Anarchismus. Das erste Besserleben-Special zum Thema Anarchismus, es wurde ausgestrahlt am Donnerstag, den 29. Dezember 2005 um 20.04 Uhr hier im Bürgerfunkfenster von Antenne Münster. Also genau vor einem Monat. In dieser ersten Besserleben-Sonderausgabe mit dem Titel Anarchismus die Klassiker, da haben sich Tammo Jansen und Alexander Neupert auseinandergesetzt mit drei sogenannten Klassikern des Anarchismus. Und zwar konkret mit Pierre-Joseph Proudhon, mit Mikhail Bakunin und mit Piotr Kropotkin. Tammo Jansen und Alexander Neupert von der Osnabrücker Initiative zur Förderung gesellschaftskritischer Inhalte. Tammo Jansen und Alexander Neupert sind heute Abend wieder hier im Studio B des Medienforums. Tja, guten Abend, Tammo.
Hallo, Peter.
Und hallo, Alex.
Hallo allerseits.
Tammo und Alex werden im Verlauf unserer heutigen Besser-Leben-Anarchismus-Sondersendung mit dem Titel Aktuelle Ansätze im modernen Anarchismus zwei Gäste im Studio begrüßen. Und zwar Bernd Drücke, Koordinationsredakteur der Zeitung Graswurzelrevolution, und Thorsten Bevernitz, genannt Bevi, von der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaftsinitiative Freie Arbeiterinnenunion. Außerdem können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der zweiten Hälfte unseres heutigen Besser-Leben-Anarchismus-Specials erfahren, was es auf sich hat mit dem sogenannten Postanarchismus. Wenn Sie beim Wort Postanarchismus nur Bahnhof verstehen, Postanarchismus, das hat nichts damit zu tun, dass etwa die Anarchie Einzug hielte bei der Post. Nein, nein. Infos zum Postanarchismus also und nicht nur dazu im Verlauf dieser Besserleben-Sondersendung mit dem Titel Aktuelle Ansätze im modernen Anarchismus.
Danke, Peter, für die Einführung. Ja, nochmal Hallo an alle und auch alle hier im Studio und an die Hörerinnen und Hörer. Ich bin Tammo aus Osnabrück und ich will nur kurz sagen, wie wir heute vorgehen, wie auch letztes Mal. Und zwar wird Alex gleich kurz eine inhaltliche Zusammenfassung geben. Also einfach nochmal kurz in Schlagworten zusammenfassen, was wir in der letzten Sendung über die drei sogenannten anarchistischen Klassiker gesagt haben. Und danach spielen wir erstmal ein bisschen Musik. Und dann in einem ersten Interviewblock wird Alex Bernd befragen. Bernd ist Koordinationsredakteur, wie Peter ja schon gesagt hat, der anarchistischen oder anarcho-pazifistischen, muss man richtigerweise sagen, Zeitung Graswurzelrevolution. Dann am zweiten Block werde ich Thorsten Bevernitz, genannt Bevi, interviewen. Er ist Mitglied in der Münsteraner FAU, Freien Arbeiterinnenunion. Und zum Schluss werden wir ein Interview haben, was schon aufgezeichnet wurde, und zwar mit Jürgen Mümken aus Kassel. Und danach wird es noch ein bisschen Musik geben und dann sind wir draußen. Und jetzt übergebe ich an Alex.
Danke, Tammo. Ich bin Alex und ich werde jetzt noch einmal für alle Hörerinnen und Hörer, die den ersten Teil dieser Anarchismus-Reihe verpasst haben, zusammenfassen, was wir in der letzten Sendung über die anarchistischen Klassiker gesagt haben. Zum einen wäre da der mutualistische Anarchismus von Pierre-Joseph Proudhon, dessen Kapitalismuskritik sich vor allem um die Frage des Privateigentums an Produktionsmitteln dreht. Seine Utopie war eine Gesellschaft von Kleinproduzenten, die über eine Tauschbank vergesellschaftet sind, und erreichen wollte er diesen Zustand durch einen evolutionären Prozess, in dem einfach im bestehenden System diese Tauschbanken gegründet werden. Im Gegensatz dazu bezog sich die sogenannte Kapitalismuskritik von Mikhail Bakunin auf die Ausbeutung der Lohnarbeit. Sein Gegenvorschlag war eine selbstverwaltete Wirtschaft durch Industriekollektive, die ihre Mitglieder über einen leistungsbezogenen Lohn versorgt. Seine Revolutionsvorstellung war die der klassischen gewalttätigen Aufstandsrevolution. Zu guter Letzt hatten wir in der letzten Sendung den kommunistischen Anarchismus von Pjotr Kropotkin vorgestellt, dessen Kritik auf wenigstens eine Grundkategorie des Kapitalismus abzielte, auf die der Arbeit, die er ablehnte. Er wollte ebenso wie Bakunin eine kollektive Produktion, ging aber weit über ihn hinaus und forderte auch einen vergesellschafteten freien Konsum je nach den Bedürfnissen der Menschen. Und als Weg zu diesem kommunistischen Anarchismus stellt er sich eine Transformation vor der Gesellschaft, die durch revolutionäre Organisierung im Hier und Jetzt eingeleitet werden kann. So viel zu den anarchistischen Klassikern. Jetzt spielen wir noch ein Lied von Tonsteine Scherben und werden dann mit den Interviews beginnen. Alles verändert sich von Tonsteine Scherben aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. In diesen 70er Jahren entwickelte sich in Deutschland auch die anarchistische Strömung des Graswurzelanarchismus, der allerdings auch auf anarcho-pazifistische Vorläufer in anderen Ländern zurückgreifen konnte. Als Vertreter für dieses Themenfeld des Anarcho-Pazifismus begrüße ich jetzt im Studio Bernd Drücke, den Koordinationsredakteur der Graswurzelrevolution. Hallo Bernd.
Hallo.
Die erste Frage passt in den Kontext dieser Sendereihe, und zwar wollte ich dich fragen, wie bezieht sich der Anarcho-Pazifismus auf die anarchistischen Klassiker? Welche Ansätze bilden da die Wurzeln? Wie hat sich die Theorie aber auch weiterentwickelt?
Natürlich, denke ich mal, gibt es da schon die Wurzeln im 19. Jahrhundert, also in den Klassikern, die du eben auch erwähnt hast. Die spielen sicherlich im 19. Jahrhundert, haben sie eine große Rolle gespielt, im 20. Jahrhundert auch. Der Anarcho-Pazifismus ist in Deutschland zum Beispiel entstanden, kann man sagen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als auch anarchistische Zeitungen entstanden sind, als Teil des Anarcho-Syndikalismus, der sich langsam gebildet hat aus der lokalistischen Bewegung. Da kann man schon sagen, dass es da große Teile der anarchistischen Bewegung damals auch pazifistisch orientiert waren. Die meisten Gründe für Kriminalisierung anarchistisch Zeitungen und auch von Anarchisten war damals antimilitaristische Agitation im Preußentum, also im Deutschen Reich. Und das zerbrochene Gewehr, was ihr heute sicherlich auch noch als Symbol kennt, das stammt nämlich nicht von der Deutschen Friedensgesellschaft, wie viele denken, sondern das ist ein anarchistisches Symbol, was damals, also vor über 100 Jahren mittlerweile, als Erkennungszeichen auf vielen anarchistischen Zeitungen prangte und ein Symbol dafür war, dass die anarchistische Bewegung immer auch ja antimilitaristisch, pazifistisch orientiert war. Im Ersten Weltkrieg kann man sagen, da gab es natürlich im Untergrund anarchistische Gruppen, die auch aktiv waren und auch Widerstand geleistet haben. Und das war auch letztlich ein Grund dafür, dass es in Deutschland ein einziges Mal in der Geschichte, kann man sagen, bisher eine anarchistische Massenbewegung nach dem Ersten Weltkrieg gab. Dort gab es die FAUD, wo ja vielleicht heute noch drauf zu sprechen kommen wird, die nach dem Ersten Weltkrieg halt bis zu 120.000 Mitglieder hatte, also manche sagen sogar 150.000, aber die Verbandszeitung der Syndikalist hatte eine wöchentliche Auflage von 120.000. Das heißt, diese Bewegung war damals sehr stark und das war eine antimilitaristische, pazifistisch-anarchistische Bewegung in erster Linie, die natürlich aufgrund der antimilitaristischen, pazifistischen Agitation während des Ersten Weltkriegs plötzlich zu einer Massenbewegung geworden ist, weil viele Leute gesehen haben, Krieg, das, was der Staat macht, dieses massenhafte Abschlachten, dieser Massenmord, das ist ein Verbrechen und die wurden natürlich durch diesen Krieg auch politisiert und führten dann halt dazu, dass nach dem Ersten Weltkrieg viele Menschen anarcho-pazifistisch sich orientiert haben. Und die Graswurzelbewegung selber, die also sich um die Zeitung Graswurzelrevolution, die es seit 1972 gibt, sich gebildet hat, ist natürlich auch etwas älter. Die ersten anarchistischen, gewaltfrei anarchistischen Zeitungen, die Vorläuferzeitung, gab es bereits in den 60er Jahren, zum Teil von Leuten, die heute immer noch in der Graswurzelbewegung aktiv sind. Und natürlich spielte diese Bewegung auch eine große Rolle mit dem Aufkommen des Neo-Anarchismus 1967, 68, als in Deutschland praktisch eine Renaissance des Anarchismus entstanden ist. Also Bakunin zum Beispiel, um nochmal auf die Klassiker zu kommen, ist 1968 in einer viel höheren Auflage aufgelegt worden als die ganzen 50 Jahre davor. Das heißt, es ist also mit hunderttausende Auflagen damals, auch in etablierten bürgerlichen Verlagen, weil einfach ein großes Bedürfnis bei vielen Menschen da war, nach revolutionärer Literatur, nach Umwälzung der Gesellschaft, daher zum Beispiel auch der Name Graswurzelrevolution, also eine gewaltfreie soziale Revolution, die von unten wächst und die Gesellschaft praktisch ja umwälzen soll und eine Gesellschaft schaffen soll, die gewaltfrei und herrschaftslos organisiert ist, sich von unten organisiert, ohne Chef und Staat.
Gut, du hast dich jetzt schon in deiner ersten Antwort sehr viel auf die Bewegung und auch auf den Anarchopazifismus vor allem als praktische Vorgehensweise konzentriert. Würdest du das so sagen? Der Anarchopazifismus ist vor allem eher eine bestimmte Praxis und könntest du die noch weiter ausführen?
Also unsere Schwerpunkte jetzt als Zeitung liegen vor allen Dingen in Bereichen wie Anti-AKW-Bewegung und also sozialen Bewegungen, eigentlich sind wir sehr aktiv drin. Oder auch in antimilitaristische Bewegungen, also viele Kriegsdienstverweigerer, zum Beispiel in den 70er, eigentlich seit den 70er Jahren, wurden auch durch diese Zeitung mitpolitisiert und wir unterstützen auch immer noch weltweit ja Pazifisten, Anarcho-Pazifisten, die in vielen Ländern ja von Repressionen bedroht sind. Also jetzt zum Beispiel ist ein Graswurzelrevolutionär, also ein gewaltfreier Anarchist in der Türkei zu einer 4-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er erstens homosexuell ist, was in der Türkei als Krankheit gilt, und zweitens eben zu dreist war, sich zu weigern, den Militärdienst abzuleisten, was in der Türkei eben auch nicht vorgesehen ist. Es gibt kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung dort. Er ist also zu 4 Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Da haben wir also jetzt vor einigen Tagen hier in Münster auch eine Kundgebung zugemacht. Es gab in 20 Ländern gleichzeitig Kundgebungen, was auch mit dem Zusammenhang der Graswurzel zusammenhängt. Die Zeitung ist also Teil der War Resistors International, Internationale der Kriegsgegnerinnen. Das sind also etwa 90 Gruppen und Organisationen in 45 Ländern. In Deutschland zum Beispiel eben die Graswurzelrevolution als Zeitung und die Deutsche Friedensgesellschaft zum Beispiel. Das heißt, es gibt schon auch ein großes Netzwerk von unten, was von unten Widerstand leistet. Ja, Schwerpunkte, wie gesagt, liegen bei der Graswurzelrevolution klar in Sachen Antimilitarismus, Pazifismus, aber eben auch in sozialen Bewegungen, eigentlich ein breites Themenfeld, was wir da abdecken.
Eine Frage, die an anarchistische Strömungen natürlich immer zu stellen ist, ist die Frage nach dem Prozess der gesellschaftlichen Veränderung, der Revolution, wie auch immer. Ihr tragt ja auch den Namen Graswurzelrevolution. Was kannst du dazu sagen, zu den Revolutionsvorstellungen des Anarchopazifismus?
Ja, die Vorstellung des Anarchopazifismus hat auch eine lange Tradition, also im Grunde auch zurückgehend, also weit vor 100 Jahren kann man auch schon sagen, natürlich dingen da die Ursprünge. Also früher haben viele Anarchopazifisten gedacht, durch einen Generalstreik könnte die gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft geschaffen werden. Also in den 20er Jahren gab es ja zum Beispiel auch sehr erfolgreiche Generalstreikaktionen, zum Beispiel der faschistische Kaputsch ist überwiegend durch gewaltfreien Widerstand gestoppt worden. Das heißt, es gab einen Generalstreik, dieser faschistische Putsch ist in sich zusammengebrochen. Und die ganze Arbeiterbewegung war natürlich auch politisierter als heute. Und die Folge war allerdings auch, dass viele der damals daran stark beteiligten Anarchosyndikalisten dann rausgeschmissen wurden, also arbeitslos wurden. Das heißt, die Mitgliederzahlen der FAUD sind zum Beispiel gesunken.
Also was mich noch mal interessieren würde, es wurden ja eben noch mal so Klassiker benannt und Bakunin wurde benannt von Alex und du hast dich auf Bakunin auch bezogen, mehrfach. Und Bakunin geht ja jetzt von so einem gerechten Lohn für ein gerechtes Tagewerk aus, so würde ich das mal ausdrücken und das jetzt viel gesagt, zu Gewaltfreiheit, zu Pazifismus, zu sozialen Bewegungen. Wie stellst du dir denn dann sozusagen eine befreite Gesellschaft vor? Erhalten wir da Lohn oder eher nicht? Oder sind wir alle selbstständig oder tauschen wir? Was ist da deine Vorstellung?
Also meine persönliche Utopie ist natürlich eine Gesellschaft ohne Geld. Das heißt, jeder lebt nach seinen Bedürfnissen und seinen Fähigkeiten und jeder kann in einer solidarischen Gemeinschaft sozusagen auch ein gutes, selbstbestimmtes Leben führen. Das ist klar meine Utopie und ich denke, dass es wichtig ist, einen Teil dieser Utopie schon zu versuchen, im realen Leben heute umzusetzen. Also ich finde Kommunen zum Beispiel gute Projekte. Ich finde, da muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass jetzt die Kommunen sich nicht ins Private zurückziehen und nur für sich selber ihre kleine Utopie für sich selber leben, sondern dass man natürlich auch versucht, Teile der Gesellschaft zu politisieren, dass man daran teilnimmt, zu einer sozialen Bewegung zu werden, die eben versucht, die Gesellschaft von Grund auf, von unten umzuwälzen. Das, denke ich mal, ist die entscheidende Frage, wie wir das organisieren können.
Bei Kommunen ist es dann immer ein bisschen schwierig, sozusagen mit der globalen Vernetzung. Also Kommunen operieren ja sehr häufig auf einem handwerklichen Niveau, auf einem Niveau von Subsistenzwirtschaft. Anders als jetzt meinetwegen die freie Softwarebewegung, die also einen ganz anderen Entwicklungsgrad der Produktivkräfte voraussetzt und daran anschließt. Das wäre also vielleicht auch nochmal eine Problematik. Wie sieht es denn dann generell aus? Also du sagst, deine Vorstellung ist so und bei den Lesern der Graswurzelrevolution oder in diesem Spektrum, was die Zeitschrift repräsentiert, wie sieht es da aus?
Das ist sicherlich sehr vielfältig. Also die Zeitung hat eine Auflage von 4.000 monatlich. Also man rechnet ja pro Zeitung etwa 3 bis 5 Leser. Das heißt, über 10.000 Leute lesen die Zeitung. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Leute und sicherlich nicht alles Anarchisten und Anarchistinnen, sondern das ist ein breites Feld von Bewegungsaktiven, die aber eben, denke ich, vielleicht auch durch die Inhalte in dieser Zeitung dazu angeregt werden, ihr eigenes Leben zu verändern, an Aktionen teilzunehmen, selber Aktionen anzuleiern und aktiv zu werden. Und das ist auch eine Aufgabe der Zeitung, denke ich, also zu agitieren, aber eben auch ein Stück weit gegen Öffentlichkeit zu schaffen. Zum Beispiel jetzt aktuell haben wir also zu Frankreich einen Schwerpunkt gebracht. Da stehen also Informationen drin, die in keiner anderen deutschen Zeitung zu finden sind, nämlich Positionen von unten, Analysen von unten zu den Riots, die es jetzt in Frankreich gegeben hat.
Da lautete eine Schlagzeile Anarchie in Frankreich.
Ja, das war auch ganz provokativ. Das war natürlich die Schlagzeile, die in bürgerlichen Zeitungen auf der Titelseite stand. Und wir haben das in Anführungsstrichen gesetzt mit Fragezeichen. Natürlich ist es nicht Anarchie in Frankreich, sondern was dort stattfindet, ist ein Aufruhr, der allerdings mit Anarchie wenig zu tun hat. Der hat was mit Rassismus zu tun, der hat was mit der Klassenstruktur in Frankreich zu tun, der hat was mit der fehlenden Gerechtigkeit in der Gesellschaft in Frankreich zu tun. Das hat mit Anarchie wenig zu tun, aber es ist halt dieser Klischeebegriff, Anarchie als Chaos, und das hat damit nichts zu tun. Anarchie heißt einfach ohne Herrschaft, das ist ein Ziel einer herrschaftslosen Gesellschaft.
Gut, damit bringst du es zum Abschluss dieses Interviews noch einmal auf den Punkt. Wir spielen jetzt die Hymne des Anarchosyndikalismus à las Barricadas und passen dazu anschließend das Interview von Tammo und Bevi. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal aber noch bedanken bei Bernd.
Ja, herzlichen Dank euch allen.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver.
Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber.
El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas.
Nach Alas Barricadas, wie Alex schon sagte, die Hymne, nicht nur, aber hauptsächlich des Anarchosyndikalismus, begrüße ich jetzt bei uns im Studio Thorsten Bebernitz. Sie werden gerade Münsteraner, werden die bestimmt kennen. Der ist hier der örtlichen FAU-Gruppe. FAU steht für Freie Arbeiterinnenunion. Ja, Baby, auch dich möchte ich als erstes fragen. Alex hat ja am Anfang noch ein bisschen zusammengefasst, was wir in der letzten Sendung so gemacht haben. Was so deine theoretischen Wurzeln sind, worauf du dich beziehst, wo du deine Ideen her hast oder so. Ja, vielleicht fängst du einfach mal ein bisschen an zu erzählen, wie bist du zum Anarchismus und dann zum Anarchosyndikalismus gekommen.
Das ist gut, dass du danach fragst, was meine und nicht die des Anarchosyndikalismus Wurzeln sind. Meine sind nämlich Marx und Foucault. Und das ist bestimmt nicht typisch für den Anarchosyndikalismus. Wenn du nach dem Anarchosyndikalismus allgemein gefragt hättest, ich habe zufällig, weil es das für 50 Cent in der Soziologiebibliothek zu kaufen gab, von Jan Kattepohl gestern Anarchismus gekauft. Das Buch heißt halt so, da steht drin, der Anarchosyndikalismus würde sich hauptsächlich auf Proudhon und auf Bakunin beziehen. Das ist für mich total fragwürdig, weil ich erstmal sagen würde, Proudhon ist überhaupt kein Anarchist. Und bei Bakunin würde ich schon sagen, diesen Begriff des kollektivistischen Anarchismus kann man da anwenden. Ich halte es aber für sehr, sehr problematisch, sich positiv auf Bakunin zu beziehen.
Allerdings.
Weil er sowohl sehr deutliche antisemitische Tendenzen hat, Proudhon unter anderem auch, aber auch ein äußerst fragwürdiges Wirtschaftsmodell. Und gerade das ist für den Anarchosyndikalismus relevant. Und wenn man von Wirtschaftsmodellen spricht, muss man meiner Meinung nach eben auch als Anarchist sich deutlich auf Marx beziehen. Selbstverständlich kritisch und selbstverständlich wird man nicht marxistisch. Marxistisch sind meiner Meinung nach im schlechten Sinne die Sozialdemokraten, wie aber auch die Parteisozialisten, die Stalinisten, die Leninisten und so weiter. Aber als Marxianer würde ich mich da bezeichnen. Das war allerdings, weil du ja gefragt hast, wie bin ich dazu gekommen, schon ein Prozess. Am Anarchismus hat mich schon das Offene, was der Marxismus ja traditionell ebenso nicht hat, interessiert. Dazu gehört zum Beispiel auch, wenn du mich jetzt nach Utopie fragen würdest, dass ich sagen würde, ich weiß nicht, wie die aussieht. Ich habe in dem Sinne keine Utopie, das habe ich auch nicht zu entscheiden. Das muss tatsächlich kollektiv entschieden werden. Allerdings, um meine Utopie in einem Wort zusammenzufassen, würde ich sagen, das ist eine demokratische Planwirtschaft.
Gut, demokratische Planwirtschaft, aber du hast dich, das fand ich interessant, auf Marx bezogen, eben persönlich. Wir haben in der letzten Sendung, im letzten Blog über Kropotkin geredet. Der ist auch, wenn ich es so sagen kann, bei uns noch mit am besten weggekommen. Gerade aufgrund, weil es auch gerade zum Marx, wie du richtig sagst, und nicht zum Marxismus vielleicht, viele Parallelen gibt, gerade was die Kapitalismuskritik angeht. Zum Beispiel ist Kropotkin durchaus schon durchgestoßen zu einer wirklich expliziten Kritik der Lohnarbeit im kapitalistischen eben auch Wirtschaftssystem. Und vielleicht, weil Kropotkin daraus auch nachher schon syndikalistische Vorstellungen entwickelt hat, vielleicht sagst du vielleicht ein bisschen zu Kropotkin, wie stehst du zu dem? Oder kann man sagen, allgemein könnte man das so sagen, dass auch die FAU vielleicht eine Art anknüpft an Ideen, die in Russland um die Jahrhundertwende entwickelt wurden?
Also ich habe schon den Eindruck, ich kann natürlich nicht für alle Mitglieder der FAU oder für sonstige syndikalistische Organisationen sprechen, aber wenn es einen anarchistischen Theoretiker gibt, auf den sich alle einigen können, was man meiner Meinung nach nicht unbedingt muss, das geht auch ohne traditionelle Theoretik her, meistens Männer, dann ist das Kropotkin, der eben tatsächlich dann sehr nah an Marx dran ist, aber auch von seinen Vorschlägen, wie bin ich aktiv, also gegenseitige Hilfe, also ja, das, was ich die positive Seite des Klassenkampfes nennen würde, formuliert hat. Und von daher, wenn,
Solidarität.
Ja, wenn es denn dann einen Theoretiker gibt, auf den man sich einigen könnte, natürlich immer mit Kritik, aber das hat man wahrscheinlich bei jedem Theoretiker, dann wäre das Kropotkin.
Stichwort Klassenkampf. Du sagtest das gerade, Baby, dass die FAU dafür steht und ich denke, so wird sie auch wahrgenommen. Nun ist das ja heute so, dass der Klassenkampf ein bisschen ins Gerede geraten ist.
Also ja, schön viele, wär's.
Nun, aber viele sagen, also der findet eben halt gar nicht mehr statt und andere arbeitskritische Strömungen vertreten das, wertkritische Strömungen vertreten das, die sagen, ja, der Klassenkampf hat seine Zeit gehabt, aber der hat ja nie über die bestehende Gesellschaftsform hinausgewiesen. Also die Arbeiterklasse konnte dann bestimmte Verbesserungen erkämpfen, aber es war letztlich ein Kampf um Anerkennung innerhalb des Bestehenden, innerhalb der bestehenden kapitalistischen Verwertungsmaschinerie. Und wenn man sich jetzt diese beiden Protagonisten anguckt, hier der Arbeiter, dort der Kapitalist, heute fällt das ja sehr oft oder zunehmend in einer Person zusammen, der Unternehmer seiner Arbeitskraft, dann ist es ja so, dass die beide eben eine bestimmte Rolle, eine Charaktermaske, würde Marx sagen, spielen innerhalb dieses Prozesses der Verwertungsbewegung, aber nicht da heraustreten können. Und ihr oder du, also die FAU, ihr sagt ja, die Arbeiterklasse ist es dann letztlich, die da für sorgen wird, dass wir wegkommen von diesen Kategorien, dass also Schluss gemacht wird mit kapitalistischer Verwertung. Wie soll das klappen?
Ja, die Frage ist natürlich, ob das überhaupt klappt. Aber meiner Meinung nach ist das die einzige Möglichkeit, dass es überhaupt klappen kann. Dass es klappen kann, heißt nicht, dass es klappen muss. Es gibt keine Notwendigkeit, keinen geschichtlichen Verlauf, der automatisch irgendwo nach einer Revolution in einem kommunistischen System endet. Das kann auch ganz grausam enden. Das haben wir in der Geschichte auch mehrfach gesehen. Das ist auch meiner Meinung nach ein Fehler bei Marx, nämlich diese hegelianische Teleologie, dass es eben auf ein Ziel hinausläuft. Ich würde nicht von dem Arbeiter und dem Kapitalisten sprechen. Du hast ja darauf aufmerksam gemacht, dass oftmals heutzutage in ein und derselben Person existiert. Ich kann sowohl Arbeiter wie auch Kapitalist sein, sondern von einem strukturellen Gegensatz im Kapital, also im Kapitalverhältnis genauer gesagt, das eben aus Arbeit und Kapital besteht und das daraus eben die Möglichkeit erschafft, dass diese Seite der Arbeit das Ganze überhaupt aufbrechen kann. Ich nenne das immer Möglichkeitskriterium. Es gibt halt eben keinen Zwang dazu. Aber Sphäre der Arbeit, die das Ganze aufbrechen kann, indem einfach diese Arbeit blockiert wird. Das ist gerade für die anarchosyndikalistische Theorie relevant. Das ist nämlich dann der von Berndt auch schon genannte Generalstreik als sogenannte direkte Aktion, die diesen ganzen Produktionsfluss, den Wertschöpfungsprozess aufhalten kann. Und darum halten wir das für die einzige Möglichkeit als Anarchosyndikalisten. Ich denke auch, da werden sich die meisten Anarchosyndikalisten und Syndikalistinnen einig sein. Aber wie gesagt, das ist kein Zwang.
So, das erinnert mich ein bisschen an den, denke ich, da hast du das auch niedergelegt, an den Aufsatz von dir, der heißt Klassen von Gewicht. Der ist vor kurzem erschienen, da setzt du dich mit Problemen des Klassenkampfs in der Postmoderne auseinander. Und dazu hätte ich noch eine Frage. Nun ist es ja nicht nur so, wie Peter schon beschrieben hat und wie du ja auch gesagt hast, dass man heute Unternehmer seiner Arbeitskraft ist, dass das verwischt. Sondern es gibt ja auch noch, was Geschlechter angeht, was bestimmte Unterschiede der Herkunft etc. angeht. Also es gibt global, kann man einfach nicht mehr von klassischen Widersprüchen und so weiter sprechen. Du hast dich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ja, wie schätzt du es ein, was ist vor allem, wenn man von der globalen Gesellschaft und mittlerweile auch dem globalen Kapitalismus spricht und dann noch, wenn man dann die Schlagwort wieder aufnehmen will, von der Postmoderne spricht, was wären da jetzt quasi wirklich ganz aktuell die Perspektiven, wo man ansetzen muss, und zwar etwas konkreter als einfach nur zu sagen, wieder Klassenkampf oder man muss quasi die eine Seite, nämlich die Arbeit des Kapitalverhältnisses besetzen.
Also in dem genannten Aufsatz gehe ich ja gar nicht so auf die realen Verhältnisse ein, sondern da geht es tatsächlich um die Theorie. Also da geht es darum, Klassenkampf überhaupt wieder sagbar zu machen. Man kann sich allerdings auch praktische Dinge anschauen. Das ist nämlich, wenn man von Klassenkampf oder Klassenverhältnis oder ähnlichem redet, dann denken die Leute an rot schwenkende Fahnen und das ist der Industriearbeiter am Fließband bei Opel Bochum oder so ähnlich, die dann da Schrauben stehen und sich anarchosyndikalistisch organisieren. Traditionell war das ja auch so. Der Anarchosyndikalismus ist durch das Industrieproletariat entstanden. Klassenzusammensetzung ist heute natürlich anders. Also die Klassen sind fragmentiert, durchaus durch Geschlechterverhältnisse, durch nationale Grenzen. Das ist ein ähnliches Problem, das ja auch der moderne und der postmoderne Feminismus durchaus hat. Gibt es eigentlich die Frau? Werden nicht Unterschiede verschleiert durch den Namen die Frau? Ich finde da operaistische Ansätze durchaus sinnvoll aus der italienischen Schule, wo gesagt wird, wo finden denn Widerstände statt? Wo hat denn heute eine Klasse noch Macht? Also gerade eben eine Arbeiterklasse. Da gibt es ein schönes Buch von Beverly J. Silver, Forces of Labor, die das seit 1870 bis heute untersucht hat und sagt, das ist heute eben der Transportsektor zum Beispiel. Das ist natürlich der Sektor der Dienstleistungen, der auch im Kapitalismus ja wesentlich relevanter wird. Das merken wir an sowas wie den GATS-Verhandlungen in der WTO, jetzt gerade ganz aktuell, weil die sich ja gerade in Hongkong treffen. Und da ist auch noch Widerständen zu suchen. Ein konkretes Beispiel vielleicht, was wir gerade erleben, ist zum Beispiel der Streik bei Gate Gourmet, einer Catering-Firma in Düsseldorf, der zweitgrößten Catering-Firma überhaupt. Da sind die Angestellten seit 60 Tagen im Streik. Und es ist eben interessant zu sehen, dass dieser Streik mit sehr harten Bandagen geführt wird und dass dieser Streik von Menschen mit migrantischem Hintergrund geführt wird, was relativ untypisch ist. Und da sieht man vielleicht, wo die Reise so ein bisschen hingeht, wo sich neue Arbeitermacht auftut und wo sich auch neue Widerstände gegen den Kapitalismus auftun, die revolutionär werden können, aber eventuell auch im Reformistischen stecken bleiben.
Ja, danke, Baby. Danke für deine interessanten Ausführungen. Ja, und jetzt vom knallhart geführten Streik zu etwas Positiveren, nämlich dem, was wir uns alle wünschen, die Utopie. Wir spielen unser nächstes Lied, Bernadette Hengst von ihrer aktuellen Platte, Der Beat, her mit der Utopie.
das alles zu verstehen, dass man sich verkaufen muss, um zu überleben. Es gibt 14 Arten, den Regen zu beschreiben, und wir müssen uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Hat dir jemand gesagt, er hat Glück zu verkaufen?
Ich
hab kein Geld, wollen wir tauschen?
Ich weiß nicht.
Willst du lieber meinen Hunger oder meinen Durst? Was brauchen wir?
Liebe!
Geld!
Was fehlt uns am meisten?
Luft!
Mehr Geld!
Und was ist es, was uns am Leben hält?
Labour!
Was zu fressen?
Und wie schaffen wir es, immer wieder aufzustehen?
Weil wir täglich zur Arbeit müssen?
Ja. Ich spreche für euch alle, Entrechteten und Kinder, Behinderten, Schwangeren, Schwulen, Schwarzen, Lesben, Frauen und Juden, Araber, Amerikaner und Deutschen, Kurden, Tibetaner, Unberührbaren, Mexikaner, Afrikaner und heimatlosen Waisenkinder, Kindersoldaten und Kriegsversehrten, Vergewaltigten und rachelüstigen Weißen, Mitteleuropäer, Kontinuum, Losen, Beraubten, Geschlagenen, Kapitalismusgläubigen, neoliberalen, motivationsarmen, depressiven, bürgerlichen, konservativen und Christen, religiös, wahnsinnigen, richtungslosen, ziellosen, drogenabhängigen, sterbenskranken, kulturgeschockten und vom Leben gerockten. Nah. Entscheiden müssen zwischen Scheiße und Scheiße. Und wäre nur Platz für einen klaren Gedanken, würde er heißen:
Nieder mit den Kompromissen!
Und wollt ihr auch wissen, wie? Her mit der Utopie!
Her mit der Utopie!
Herr mit der Utopie, das war Bernadette Hengst. Und nun kommen wir zu unserem dritten Block. Und zwar, dies ist ein Interview, was wir aufgezeichnet haben. Und zwar ein bisschen in Hannover, am 6.12. ausgezeichnet. Genauer gesagt, war Alex da und Stefanie Heck. Und zwar ein Interview mit Jürgen Mümpken, Postanarchist aus Kassel, hervorgetreten in jüngster Zeit durch zwei Buchveröffentlichungen. Und zwar einmal von Jürgen Mümpken selber, Freiheit, Individualität und Subjektivität. Und als Herausgeber des Sammelbandes Anarchismus in der Postmoderne.
Was würdest du sagen, sind die Differenzen und Parallelen zwischen klassischem Anarchismus und Postanarchismus?
Ja, zum einen geht es im Postanarchismus ja in erster Linie darum, die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse zu analysieren. Das heißt zum einen, wie funktioniert Staat heute, wie funktioniert Kapitalismus heute, wie sind die Geschlechterverhältnisse heute. Und dies versuchen mit Werkzeugen aus der postmodernen Theorie dies zu machen. Das heißt, es geht darum zu gucken, welche Elemente des klassischen Anarchismus müssen heute verworfen werden, sind nicht mehr gültig und welche sind noch gültig und was sagen uns sozusagen die neuen Erkenntnisse über die Gesellschaft heute für eine anarchistische Theorie und Praxis. Ich kann das jetzt nicht so in einen Schlag sagen, das ist schlecht von damals und das muss weg oder so, oder da ist der Bruch und da ist die Kontinuität. Ich denke, ein Beispiel ist, das Menschenbild des klassischen Anarchismus sicherlich am einfachsten zu erklären, dass zum einen die Voraussetzung eines autonomen Subjekts und zum anderen, dass der Mensch von Natur aus gut ist, sozusagen sicherlich in Frage gestellt werden muss, sondern eher davon auszugehen ist, dass jedes Subjekt ein Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse ist.
Du hast gerade von Werkzeugen und Ansätzen aus der postmodernen Theorie gesprochen. An welche Autoren, Autorinnen denkst du da konkret und welche Beispiele könntest du da geben?
Also für mich persönlich ist am spannendsten natürlich die Werkzeugkiste von Foucault, wo ich besonders seine Machtanalyse hervorheben will, seine Unterscheidung von Macht und Herrschaft erstmal und dass, wenn man diese Analyse vor sich macht, erstmal nicht grundsätzlich etwas Negatives ist, sondern dass er zum einen davon ausgeht, dass überall da, wo sich Menschen bewegen, automatisch Machtverhältnisse sind, zum anderen, dass die Macht keinen privilegierten Ort hat, wo sie sitzt, dass sie nicht an einem Individuum festgekoppelt ist und natürlich, dass die Macht nicht nur allein über Repression funktioniert, sondern eben auch produktiv ist, so dass man sagen kann halt, dass die Anarchie zwar eine herrschaftslose Gesellschaft ist, aber eben keine machtlose Gesellschaft. Das andere ist sicherlich die Konstruktion von Derrida, sicherlich eine ganz interessante Werkzeugkiste, um überhaupt das herrschende Denken zu analysieren, wie dort bestimmte duale Denksysteme aufgebaut sind, also weiblich-männlich, öffentlich-privat, Natur-Geist, Staat-Gesellschaft, dass man mit dem Mittel der Dekonstruktion sozusagen diese binären Systeme analysieren kann und somit die Grenzen dazwischen auch verschieben kann. Also ganz interessant ist ja der Widerspruch Natur-Kultur, wo ja immer behauptet wird, alles, was der Natur zugeordnet ist, ist nicht veränderbar, nur das, was der Kultur zugeordnet ist, ist veränderbar. Und wenn man genau an diesem Grenzverlauf Natur und Kultur arbeitet, kann man auch wieder Veränderungsmöglichkeiten von Gesellschaften öffnen, wo bis jetzt behauptet wird, dort gäbe keine Veränderungsmöglichkeit.
Du gehst ziemlich grundsätzlich von einer Unterscheidung von Moderne und Postmoderne aus und versuchst auch mit diesen postanarchistischen Fragestellungen den veränderten Verhältnissen in der Postmoderne gerecht zu werden. Kannst du die beiden Begriffe Moderne, Postmoderne vielleicht einmal kurz aus deiner Sicht skizzieren?
Ja, diese Begriffe zu erklären ist natürlich in kurzen Sätzen nicht so einfach, aber vielleicht muss man einfach sehen, dass Moderne und Postmoderne zum einen Theorien sind, die sich dahinter verbergen und zum anderen aber auch einfach Epochenbezeichnungen. Zur Moderne gehören sicherlich, ist stark verknüpft mit der Aufklärung, das heißt dann mit der Durchsetzung von Vernunft und Rationalität, eine damit stattfindende Säkularisierung der Gesellschaft, eine Fortschrittsgläubigkeit, Technikgläubigkeit, eine Dominanz der Wissenschaft. Die Postmoderne dagegen stellt natürlich bestimmte absolute Wahrheiten der Moderne in Frage, indem sie halt nicht mehr von einer Wahrheit, von einer Rationalität, von einer Vernunft ausgeht, sondern sozusagen von vielen Möglichkeiten darin. Und in einer kritischen Postmoderne würde man sagen, zu gucken, warum sich welche Vernunft zu welchem Zeitpunkt, aufgrund welcher Machtverhältnisse durchsetzt, aber sie nicht als die eine Vernunft, die absolute, zu analysieren. Diese Infragestellung der modernen Kategorien durch die Postmoderne ist natürlich für eine anarchistische Theorie, die auf Freiheit basiert, natürlich sehr wichtig, weil es auch hier nicht darum geht, sagen eine Wahrheit, eine Vernunft oder eine Rationalität durchzusetzen, sondern es da auch um Vervielfältigung von Möglichkeiten geht.
Würdest du sagen, dass man damit bestimmte Verhaltensweisen für die Praxis ausmachen kann, um dieses Herrschaftssystem aufzubrechen?
In erster Linie ist das, was unter Postanarchismus verstanden wird, natürlich erstmal eine theoretische Reflexion der Gegenwart. Das heißt, es wird versucht, die Gegenwart zu analysieren und zu kritisieren. Natürlich resultieren daraus auch Veränderungen von Kämpfen, aber ich würde jetzt nicht so sagen, dass der Postanarchismus jetzt eine eigene Praxis darstellen würde, neben andere Herangehensweisen, wie zum Beispiel des Anarchosyndikalismus. Natürlich gibt es in den USA zum Beispiel Leute, die sich auf den Postanarchismus beziehen, die vor allen Dingen ihre Praxisform in der Antiglobalisierungsbewegung sehen, in dieser internationalen Vernetzung über das Internet, die Aktionsformen, die Riots von Seattle und Genua als Ausdruck oder aber auch den zapatistischen Aufstand als Teil eines neuen postanarchistischen Praxis sehen. Aber für mich ist es erst eine Form der Reflexion und die sich nicht als neue Praxis neben schon existierenden daneben stellt, sondern dass sich eigentlich Anarchisten und Anarchistinnen aus jeder politischen Strömung sollten sich einfach mit postanarchistischen Denken auseinandersetzen und gucken, was kann das für die eigene Praxis bewirken, wo könnten dort Weiterentwicklungen stattfinden und nicht etwas Neues einfach daneben zu setzen.
In der letzten Sendung haben wir bei der Vorstellung von Proudhons mutualistischem Anarchismus, von Bakunins Kollektivismus und von Kropotkins Anarchokommunismus darauf hingewiesen, dass diese anarchistischen Klassiker sehr viel mit dem Begriff der Utopie arbeiten und teilweise recht genaue Vorschläge für ein zukünftiges Gesellschaftssystem entwerfen. Wie würdest du sagen, sollten sich postanarchistische Ansätze zu diesem Komplex Utopie zukünftige Gesellschaft verhalten?
Also ich denke, dass es nicht darum geht, eine konkrete Utopie zu entwickeln, um genaue Beschreibungen, wie eine zukünftige Gesellschaft auszusehen hat. Es geht natürlich zuerst mal darum, die Gegenwart zu analysieren, dann Mechanismen zu entdecken, wie können wir in dieser Gesellschaft kämpfen, wie können wir kämpfen. Und natürlich muss man sich auch Gedanken machen über die zukünftige Gesellschaft, was nach dem passiert. Aber da würde ich mich beschränken darauf, dass man sich schon Gedanken darüber macht, über wie finden Vernetzungen statt, wie finden Entscheidungsstrukturen statt, wie kann Produktion und Konsumtion neu organisiert werden, aber nicht so genaue, direkte Vorstellungen davon, wie so eine Gesellschaft aussieht, denn das sollte man tatsächlich dann den Leuten überlassen, die diese Gesellschaft aufbauen. Und dass es nicht darum geht, irgendeinen Plan zu entwickeln, der dann zu erfüllen ist, der dann aber vielleicht gar nicht funktioniert, sondern dass die Entstehung einer anarchistischen Gesellschaft ein Prozess ist, der sozusagen auch immer wieder neue Erfahrungen, Erkenntnisse reflektieren muss und dann vielleicht auch von liebgewonnenen Wahrheiten Abschied nehmen muss, um wieder neue Wege zu gehen. Und wenn man einen festen Plan hat, dann neigt man natürlich dazu, diesen Plan umzusetzen und nicht links und rechts zu schauen. Und das könnte natürlich fatale Folgen haben.
Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone. Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor said leave them to get beaten by the black eyed meds. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Now the captain ran for cover when the steamboats crashed. Driving off the bridges cause they got no class. Barbara's got my number, now I got to run. Pizzas to deliver and the crack has some, you know. Sometimes when the night gets hot I search around for the crack I lost. I wouldn't expect for you to notice me. I would not expect you to sing. Johnny! Do the mashed potato till your feet grow green. Got to sweep the floor to keep the crack house clean. Took me to the movies, but the doctor said leave them to get beaten by the black eyed meds. Stick up the phone like we do. Someone has come to see you. Everybody do the hokey pokey to the crack house blues. Woo!
Besser leben. Das arbeitskritische Magazin.
Dies war die zweite Sonderausgabe unseres arbeitskritischen Magazins zum Themenfeld Anarchismus mit dem Titel Aktuelle Ansätze im modernen Anarchismus. Tammo Jansen und Alexander Neupert aus Osnabrück von der dortigen Initiative zur Förderung gesellschaftskritischer Inhalte. Tammo Jansen und Alexander Neupert haben in dieser zweiten Besser-Leben-Anarchismus-Sondersendung auszuloten versucht, was sich verbirgt hinter Schlagwörtern wie Anarcho-Pazifismus, Anarcho-Syndikalismus und Postanarchismus. Dazu wurden mehrere Interviews geführt. Ein Interview mit unserem Studiogast Bernd Drücke, seines Zeichens Koordinationsredakteur der anarcho-pazifistischen Zeitung Graswurzelrevolution. Und ein weiteres Interview mit Thorsten Bevernitz von der anarcho-syndikalistischen FAU, der ebenfalls heute zu Gast gewesen ist hier im Medienforum. Außerdem brachten wir eine Gesprächsaufzeichnung mit dem postanarchistischen Theoretiker Jürgen Mümken. Tja, Tamme und Alex, wir sind jetzt angelangt sozusagen bei der Rubrik Dank und Abschied. Also ich bedanke mich bei euch und ich sage Tschüss, bis vielleicht auf ein andermal hier in der Sendung.
Tja, danke Peter, es war wieder schön und ja, vielleicht sehen wir uns nochmal. Auch ich verabschiede mich und sage Tschüss.
Nach der zweiten Sendung, Tschüss, hat Spaß gemacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Klaus Blödo in der Technik und ich, mein Name ist Peter Busfeld. Auch wir verabschieden uns nun von Ihnen bzw. von euch und wir sagen Tschüss bis zum nächsten regulären Sendetermin. Jeden dritten Sonntag im Monat, 19.04 Uhr, Besser Leben, das arbeitskritische Magazin.
Dogs and pigs are cats. Truth is illusion and fiction is fact. Bombs are smart and CNN never lies. War is peace and questions are crimes. This is about playing along with evidence, about ridiculing the meaning of innocence, about the deadly, daily danger of ignorance, about hiding every day behind your own closed eyes, about the decision of seeking the truth or believing in lies, about selling your accountability for a pretty low price, like enduring freedom, including death row, if one dares to criticize. Last time at the gas station, don't remember the smell anymore. That was the fragrance of death, the perfume of war. Another tank full of blood on the road to the fall. Here comes a new golden age for wartime profiteers. Think of Grandpa Prescott during his Nazi steel deal years. Now we have Cheney's Halliburton with their long-awaited pipeline erection pouring right into your knuckle sneering mouth as a cash injection. A new lucky strike for Papa Bush and his blood-trading Carla group connection, covering the controlled demolition of W's immaculate Enron conception. And are Olympic Games in Afghanistan Coca-Cola's next transaction?
Who are you to even think you can know the difference between good and evil?
Birds are dogs and pigs are cats. Truth is illusion and fiction is fact. Bombs are smart and CNN never lies. War is peace and questions are crimes. Birds are dogs and pigs are cats. Truth is illusion and fiction is fact. Bombs are smart and CNN never lies. War is peace and questions are crimes.
All these dirty tricks and rules of the great global game are so obvious, so well accepted and therefore so dangerous and insane. Like remember the oh-so-sneaky attack on Pearl Harbor decades ago, where 2,000 dead soldiers were the decoy for 200
100,000 souls to follow in Hiroshima and Nagasaki, melted down in a U.S. nuclear test blow. But nobody ever demanded infinite justice for this infernal scenario, or for another cruel maneuver of the Central Intelligence Agency, whose activities caused over 6 million dead people in the second half of the 20th century. So anyone who dares to define who's a terrorist after being brainwashed by CNN or BBC might wonder that on this planet he's definitely part of a minority.
Birds are dogs and pigs are cats. Truth is illusion and fiction is fact.
Just imagine you'd lose one single hair for each propaganda lie you've ever swallowed. Well, then you shouldn't be too appalled if you wake up as a skinhead tomorrow.
Bombs are smart and CNN never lies. War is peace and questions are crime.
And when another demon of the month is presented fueling public hysteria and hate, remember that Mrs. Albright in 1990 invited US NBC Derry and Saddam for another first shot on Kuwait? Or that since the 80s, when Osama trained Mujahideen recruited by the USA, yesterday's evil Soviet enemies have turned into the Russian allies of today? So many still really have to fall for a reality turned upside down, where innocent folks are executed and the guilty ones are crowned, where you can wipe off the color of your skin with a dollar bill, where video games created by the government teach children how to fight and kill, where human blood is cheaper than oil and material gain is bigger than life, where criticism is high treason and our fears are stronger than our will to survive. Where you have to watch out for Patriot Bill and his deputies with the ever-open eye. When the tips hotline smolder and every housewife or neighbor might be a thrillingly stimulated spy. Where our pursuit of happiness is fulfilled in our obedience to the government. Where peace-loving nations are constantly at war and Matt Crooks become president. Where we are told that some foreign leaders need to be removed because they are unworthy of true sovereignty. So who's the first to call for a regime change? For example, in Washington, D.C. or somewhere else like Fortress Europe, maybe London, U.K. or Berlin, Germany? If we continue to be so dumb, deaf and blind to the crimes committed in our name, then our victims are more the victims of an ordinary natural disaster, and we can sign off as certifiably insane. All these broken promises and disappointed hopes, each day millions more than the day before. Are you really patient enough to wait for peace at the end of an endless war? As a moment passes, decide whether you want us all to drown in our own misery, or whether we can save ourselves and work for a better reality. Thanks, Mumia.